Okay, gut. Ein Auge auf die Uhr, Blick auf die Uhr halten. Genau, also es ist ein riesiges Vorrecht, auch heute hier zu stehen. Auch gestern war es einfach wunderbar, dass ich euch auch sehen kann. So eine tolle Gruppe von Frauen, da waren auch viele von außerhalb, viele von hier. Und einfach zu sehen, es ist nicht selbstverständlich heutzutage, dass eine Gemeinde so lange gedeiht und wächst, so viele junge Leute, so viele Kinder, also riesige, also alle Achtung, riesiges Kompliment. Ich weiß selber, wie viel Arbeit dazu gehört, wie viele Hochs und Tiefs und Irrungen und Wirrungen. Es ist eine Sache, eine Konferenz zu besuchen und wieder nach Hause zu gehen. Es ist eine andere Sache, Woche für Woche für Woche einen Lebensweg miteinander zu gehen. Und ich vermute von der Bibel her, dass im Letzteren Reich Gottes wirklich gebaut wird. Wenn wir Leben miteinander teilen, in guten wie auch in schlechten Zeiten, lernen wir uns wirklich kennen. Da fallen die Fassaden, da kann man nicht mehr schauspielen, nicht mehr so tollgeistlich tun, ohne dass die Realität dahinter ist. Man lernt sich wirklich kennen und das ist da, wo Reich Gottes anfängt zu greifen, Leben zu verändern, Familien zu verändern, dich zu verändern. Und ich denke, das ist die Vision, die wir finden in der Bibel. Sind Menschen, die Ja zueinander sagen, mit allen Kanten und Ecken, Fehlern, Schwächen, Enttäuschungen und diesen Lebensweg miteinander gehen. Natürlich der kleinste Kern ist die Ehe und die Familie und dann die Gemeinde. Und wenn es nicht läuft, wenn Versagen, Enttäuschung da ist, die Möglichkeit von Jesus her immer wieder neu anzufangen, zu vergeben, neu zu starten, Vergebung zu empfangen. Und darum geht's. In den Liedern, die wir alle gesungen haben, eigentlich steht da alles schon drin in diesen Liedern. Und in dem Text, den ich jetzt kurz vorlesen möchte, den finden wir in Johannes 4. Es ist eine lange Geschichte, aber ich möchte einen kurzen Teil vorlesen. Viele kennen die Geschichte. Das ist die Frau am Brunnen. Ich glaube, die Jahreslosung dieses Jahr kam aus diesem Text oder hatte auch mit lebendigem Wasser zu tun. Und wir kennen die Geschichte, Jesus begegnet ihr an diesem Brunnen. Ich lese einfach vor, dieses Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen den beiden. Jesus sagt zu ihr, jeder wird wieder dürsten, der von diesem Wasser trinkt. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, Johannes 4, Vers 14, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Also sie nimmt ihm beim Wort. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann, komm hierher. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen. Jesus spricht zu ihr, das hast du recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da wir weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und wir lesen am Ende, dass die Frau weggeht in die Stadt und sagt zu den Leuten, sie lässt ihren Wasserkrug stehen, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Diese ist doch nicht etwa der Christus. Vers 29, 30. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Eine der vielen köstlichen Geschichten im Wort Gottes. Es gibt eine Vorgeschichte immer. Ich nehme an, dass diese Frau nicht unklug war. Sie führt ein theologisches Gespräch, tiefgründiges sogar, mit dem Rabbiner. Ich kann nur davon ausgehen, dass sie gebildet war, dass sie theologisch versiert ist, hochintelligent auf jeden Fall, unerschrocken. Eine Frau, die nichts mehr zu verlieren hat im Leben. Sich viele Gedanken über Gott und die Welt gemacht hat, flüssig in ihrer Rhetorik. Ich kann nur davon ausgehen, dass diese Frau sehr tief gefallen ist, dass sie wo ganz anders begonnen hat in ihrem Leben. dass sie vermutlich aus gutem Hause kam, dass sie lesen konnte oder auf jeden Fall intelligent gedacht hat, ihre Schlussfolgerungen gemacht hat, sich sehr viel beschäftigt hat mit Gott. Ist irgendwie in Männergeschichten hineingeraten, irgendein Hunger nach Liebe ist übrig geblieben, vielleicht Kindheitsschädigungen, vielleicht ein Vater, der sie nicht genug Anerkennung, Ansehen, Respekt entgegengebracht hat, wer weiß. Auf jeden Fall dieses riesige Loch im Herzen. Und wisst ihr was? Sünde fängt immer an mit einem riesigen Loch im Herzen, das man versucht irgendwie zu stopfen. Mit irgendwas, was sich anbietet. Irgendeine Sucht, irgendein Hobby, irgendeine Anschaffung, irgendeine Beziehung, Sex, Pornografie, was auch immer. Alles, was uns kaputt macht, fängt an mit dieser Suche nach Lebenswasser, nach einer Quelle, die meinen Durst löscht, die mich sättigt. Sie ist bei Nummer 5 angelangt. Sie hat wahrscheinlich den Punkt erreicht, naja, es wird eh nichts, dann heirate ich nicht mal. Gucken, wie es läuft einfach. Gucken, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen. Weiß nicht, was für ein Typ das war. Ich möchte nicht wissen, wie viele einsame Tränen diese Frau geweint hat, wie viel Säure auf ihre Seele gekippt wurde, in all diesen Verletzungen, in Enttäuschung. Jedes Mal, das könnte endlich die große Liebe sein. Der ist es vielleicht. Und der war es doch nicht. Wie viel Verrat. Es ist nicht ganz ohne Grund, dass sie zur Mittagszeit rausgeht. Wer in Israel war, wir sind da große Fans von Israel, fahren wieder hin nach Weihnachten. Die Mittagszeit, es ist eine richtige Hitze. Die restlichen Frauen, sagen die Theologen, haben wahrscheinlich früh am Morgen ihr Wasser geholt. Die geht zur Mittagszeit raus, die läuft nicht Gefahr, irgendjemandem begegnen zu müssen. Niemand ist auf sie gut zu sprechen. Giftige Blicke, glotzende, neugierige Blicke von den anderen Dorfbewohnern. Sie ist jenseits vom Nullpunkt. Was sind das für Dinge, die uns so runterziehen können? Nicht nur eigene Sünde, manchmal ist es Krankheit, manchmal Sachen in der Familie, die nicht so laufen, wie wir wollen. Ein Kind, das auf Irrwege gerät, Trauer. Wir haben diese gestern erzählt. Ich habe meinem Mann neulich gesagt, lass meine schwarzen Sachen an. Da waren so viele Beerdigungen dieses Jahr, es ist nicht mehr auszuhalten. Und sehr, sehr schmerzhafte, zwei sehr liebe Väter. Wir haben beide unseren Vater verloren dieses Jahr innerhalb von Wochen voneinander. Verlust, das kann richtig die Seele auseinanderreißen. Auf einmal ist die Welt eine andere. Am nächsten Tag, wo mein Papa nicht mehr lebt, ich dachte, es ist eine andere Welt. Ich kenne sie nicht mehr. Fühle mich nicht mehr wohl. Muss mich dran gewöhnen. Es kann Schuld sein, Enttäuschungsschicksalsschlägen, die MS-Diagnose, die auf einmal auf dem Tisch liegt oder bei dem Partner ist irgendwas, bei den Eltern, bei den Kindern. Das brauche ich hier nicht zu sagen, wie viele Dinge es gibt. Finanzielle Not, Ängste, Sorgen, die einen an diesen Punkt bringen können, wo man stochert nach irgendwas, was diese Seele Erleichterung gibt, was diesen Durst löscht, was mir eine gute Nachtschlaf gibt, meine Seele mal ausschalten. Süchte fangen immer so an. Alkohol, Drogen. Und dann begegnet sie Jesus, zufällig. Sitzt er da am Brunnen, in einer Zeit, wo eigentlich niemand da sitzen sollte. Meistens sitzt Jesus immer da, in Zeiten in deinem Leben, wo du niemand erwartet hast. Wo du dachtest, jetzt bin ich endlich mal allein, ich kann heulen, ohne dass irgendjemand das sieht. Und Jesus sitzt da, es gibt eine andere Geschichte, ein ganz toller Satz am Ende, die Ehebrecherin, die gesteinigt werden musste. Und es gibt einen Satz am Ende der Geschichte, den ich ganz dick unterstrichen habe. Und sie stand dort mit Jesus allein. Und dann sagte, sind all deine Ankläger weg. Und es ist das Beste, was uns passieren kann. Ist ab und zu mal bist du alleine und du merkst, ich bin nicht alleine. Jesus sitzt da am Rand vom Brunnen. Jesus sitzt da und sagt, sind all deine Ankläger weg? Allein mit Jesus. Er spricht sie an, sie ist völlig vom Kopf gestoßen. Es gibt drei Gründe, warum es total skandalös war, dass Jesus sie überhaupt beachtet. Es muss einfach anfangen, da kommt die Frau, Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Vers 7, er war ein Mann, das war ja total verpönt, einfach so mit einer Frau zu sprechen, alleine. Es war ein Rabbiner, also ein so Hochadel, geistlich gesehen, ein Führer, ein Leiter. Es war ein Jude. Und sie war eine schändliche Frau, eine Frau von schlechtem Ruf. Vier Gründe, warum er sie hätte nicht beachten sollen. Und was machte er? Bittet sie um einen Gefallen. Gib mir vom Wasser. Auf Augenhöhe bringt ihr Würde und Respekt entgegen, spricht direkt auf ihr Problem an. Das ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Wieso reden sie plötzlich über Jerusalem und Samarien, Anbetung und Geist und Wahrheit? Aber es hängt alles zusammen. Es ist sehr, sehr gezielt, wie Jesus dieses Gespräch führt. Lebendiges Wasser, damit hat er den Kern ihres Problems schon getroffen. Gib mir Wasser. Und dann leitet er ein ins Gespräch. Wenn du das Wasser von mir nimmst, was ich dir geben könnte, würdest du nie wieder dürsten. Er piekst direkt in diese ausgedörrte, durstige Seele hinein. Er lenkt gleich um auf die nächste Frage. Hol deinen Ehemann. Lebendiges Wasser, ja, was war das Problem dieser Frau? Es war, wo finde ich endlich Liebe in meinem Leben? Wo finde ich endlich jemanden, der zu mir steht, der immer noch da ist, auch wenn ich heule, immer noch da ist, auch wenn ich nicht gut dastehe im Leben? Wo ist dein Ehemann? Gleich zum Punkt. Das macht Jesus ganz liebevoll. Hol ihn. Natürlich weiß er, dass sie keinen hat. Komm, er weiß ja ganz genau, was mit ihr los ist. Ich habe gestern gesagt, wenn Jesus Fragen stellt, ist es immer ganz interessant. Schaut all die Fragen an in der Bibel. Maria, warum weinst du? Elia, was tust du hier? Hagar, woher kommst du? Wohin gehst du? Martha, warum du bist beschäftigt mit so vielen Sachen. Wenn er Namen nennt, was sagen die Leute, wer ich bin? Elia, Abraham, all diese Namen und die Fragen. Kain, wo ist dein Bruder? Adam, wo bist du? Ist es nicht, weil Gott Informationen braucht über uns? Es ist meistens, weil wir Informationen über uns brauchen. Er ist der absolute, ultimative Pädagoge. Wie viele Lehrer haben wir hier? Wie holt man Sachen aus Kindern raus? Man stellt Fragen. Man lässt sie die Dinge sagen, die man ihnen eigentlich sagen wollte. Und dann lobt man sie dafür, dass sie es wussten. Und tut so, als ob sie selber drauf gekommen wären. So kann man übrigens auch mit Chefs umgehen und mit Lehrer, tut so, als ob sie auf die glorreiche Idee gekommen sind und nicht du. Und lob sie dann dafür. Okay, sehr kluge Taktik hier. Er legt den Finger drauf. Er weiß, wo ist dein Mann? Eine dieser Fragen. Toll ist, wie ehrlich sie ist. Ich habe keinen. Und dann greift er voll ein in das Problem. Ja, ich weiß. Mittendrin, wo es weh tut, wo diese innere Durst ist, wo diese Sehnsucht, diese vergeblichen Versuche sind, den Durst durch menschliche Liebe zu löschen, durch Anerkennung, durch Ansehen, durch menschliche Treue. Sie hat versucht, von Menschen das zu holen, was nur Gott geben kann. Und das ist der Punkt, wo viele Beziehungen in Stress kommen, oder? Dein Ehepartner kann dich nie glücklich machen, nie völlig. Natürlich gibt es Verpflichtungen, natürlich dürfen wir Ansprüche, Erwartungen haben, zu unserem Wort stehen, ein Leben miteinander gestalten. Aber letztlich dir nahe zu sein, Herr, ist mein Glück. Und wenn wir das entdeckt haben, werden wir auch ein bisschen besser mit unseren Beziehungen umgehen können, ein bisschen weniger Erwartungen haben. Wir werden von der Gemeinde nicht so viel erwarten. Wir werden nicht unser ganzes Glück immer aus dem Job erwarten, aus der Familie, von den Kindern. Wie viele Beziehungen gehen in die Brüche, weil wir von anderen Dinge erwarten, die nur Gott geben kann. Und wenn wir das von Gott holen, dann können wir sind diejenigen, die geben und nicht mehr nehmen und nicht mehr gib mir, gib mir. Gestern haben wir über den jungen Sohn in dem Gleichnis von Jesus gesprochen, dieses gib mir Mensch, gib mir das, was mir zusteht. Und so eine Frau war sie wahrscheinlich auch, das steckt in uns allen drin, was mir zusteht. Und dann die Begegnung mit dem Vater, Liebe dieses Vaters und am Ende, mach mich zu einem deiner Diener. Bist du ein gib mir Mensch? Oder ein Mach-mich-Mensch. Mal schauen, wie sie zu einem Mach-mich-Mensch geworden ist. Sie hat versucht, das zu suchen bei Männern, was sie nur in Gott finden kann. Anbetung, das ist es. Was bete ich an? Wen bete ich wirklich an? Wenn die Lieder vorbei sind, Gottesdienst vorbei ist, Lobpreis, CD ausgeschaltet ist, jemand hat mal gesagt, folge der Spur deiner Gedanken, deines Geldes, deines Zeiteinsatzes, deiner schlaflosen Nächte, der Dinge, die dich irritieren und dich eingeschnappt und schlecht gelaunt machen, die Dinge, über die niemand mit dir reden darf. Folge dieser Spur und am Ende steht ein Thron. Und auf dem Thron sitzt derjenige oder dasjenige Ding, was du wirklich anbetest, was du wirklich dienst mit deinem Leben. Und es ist meine liebevolle Herausforderung an mich auch heute Morgen. Ist es Jesus, der dort sitzt auf diesem Thron, der den Hauptanspruch an dein Herz hat, deine Seele, deine Zeit, dein Geld, deine Beziehungen, deine Familie, dein Job? Wen betest du wirklich an? Singst du nur Lieder oder betest du an? Kommt es aus einem überfließenden Herzen, frage ich mich selber. War es nur ein Ablauf? Wo kreisen meine Gedanken? Worüber rege ich mich auf? Warum war ich da so irritiert? Warum bin ich durch die Decke gegangen? Das sind so die Stellen im Leben, wo wir uns fragen dürfen, warum war dieses Ding mir so wichtig? Wo steckt da eine verborgene Götze, eine Eitelkeit, die ans Kreuz Jesu gebracht werden muss? Etwas, wo ich Anerkennung, Ansehen, Erfüllung suche, wo ich das nie finden werde. Folge deine Gedanken, sei ehrlich mit dir selber. Jesus legt den Finger drauf. Du trinkst vom falschen Wasser, liebe Frau. Deine gefühlte Not war die Nähe von Männern, vielleicht Sex, vielleicht Kinder, eine Familie. Deine eigentliche Not, liebe Frau, ist, dass du Gott nahe kommen musst. Sünde ist, wenn ich meine Erfüllung woanders suche. Sünde ist die Spirale, wenn ich das nur hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich das nur endlich hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur die große Liebe finden würde, wäre ich glücklich. Wenn ich nur wieder Single wäre, wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein Kind hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich dieses Kind endlich aus dem Haus wäre, wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein Enkelkind hätte, wenn ich nur ein Haus hätte statt einer Wohnung, wenn ich nur eine Putzfrau hätte für dieses Haus, wenn ich nur wieder eine Wohnung hätte, eine Mietwohnung, wenn ich das Auto hätte, kennt ihr das? Heiligkeit ist, wenn ich diese Spirale ehrlich ins Gesicht schaue und sage, Schluss damit, das ist einfach so blöd. Wenn ich das hätte, wenn hier laute Teenies wären, wie in meinen Klassen, würde ich sagen, wenn ich dieses neue Handy hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich den Papa hätte, den sie hat, mit dem tollen Auto, dann wäre ich glücklich. Ah, wie lächerlich das ist. Ich habe neulich zu einem Mädel gesagt, du, und auch wenn du die Handy hättest, dann wärst du für 2 Minuten glücklich. Und deine Klassenkameraden wären auf dich neidisch für 1 Stunde, ja und? Und dann wäre der Spaß vorbei. Dann musst du das Ding auch finanzieren. Und dann gibt es noch ein Handy, der noch neuer ist. Das Gespräch habe ich hunderte von Male mit meinen eigenen Kindern geführt, als die ganze Handyzeit kam. Jesus, und das war das Missverständnis. Das haben die Leute ihn so gehasst. Er hat immer das Thema gewechselt. Deine gefühlte Not, das muss ich haben. Die Krankheit muss weg. Die Migräne muss endlich weg. Und das sind echte Nöte manchmal, meine Güte. Und dann kommt er hin zu diesem Lahmen und sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Erzähl noch einen Witz her, ganz andere Probleme, der Kerle. Und Jesus sagt, nee, sein eigentliches Problem ist die Trennung von Gott. Auch hier, liebe Frau, dein eigentliches Problem ist nicht, dass du keinen treuen Mann hast. Trinkst vom falschen Wasser. Hab keine Angst vor dem, der deinem Leib irgendwas antun kann. Und sagt Jesus an einer anderen Stelle, es gibt nur eine Sache, die uns endgültig passieren kann. Und das ist, dass wir getrennt werden in aller Ewigkeit von Gott. Das war sein Message. Bringt euer Leben in Ordnung mit Gott. Auch den Frommen hat er das immer wieder gesagt. Diese Welt hat ein Verfallsdatum. Ist irgendwann vorbei. Dock an den Himmelswelt. Mach dich dort glücklich. Deshalb konnte Petrus auf dem Berg der Verklärung hat gesagt, lasst uns hier gleich bleiben. Hier ist, das ist es. Das ist, was ich gesucht habe. Hast keine Lust mehr auf die Welt. Der junge Mann Petrus, Mannesstärke, der Blüte seiner jungen Jahre sagt, bau uns hier Hütten. Er hat erkannt, einen kurzen Augenblick, das ist das, wofür ich eigentlich gemacht bin, den Himmel, die Gegenwart Gottes, mit der Schleier weg vom Angesicht. Und er wollte bleiben. Ich habe es gestern auch gesagt, das sind Gespräche, die man sehr wohl führen kann mit in Sterbebegleitung. Hey, die Mühe ist bald vorbei und ein kleinen, klitzekleinen Blick in diesen Himmel, du hast keine Lust mehr auf diese Erde, ich sag dir, sagst Ade, endlich mal darf ich heim. zu dem, für den ich geschaffen wurde. Das ist der Blick, den wir bekommen im Himmel durch das Wort Gottes. Deshalb sollen wir sehr viel drin lesen. Wir dürfen spickeln ab und zu. Gibt uns Kraft für dieses Leben, vor allem in den schlechten Zeiten. Wir dürfen spickeln, aber nicht zu sehr spickeln, weil wenn wir zu viel spickeln durften, hätten wir keine Lust mehr auf diese Welt. Wir würden gleich hingehen wollen mit Paulus, ein bisschen arg viel gespickelt. Gesagt, eigentlich würde ich viel lieber bei Christus sein, aber wegen euch harre ich ein bisschen auf. Und das gibt Trost und Kraft. Jesus sagt zu Petrus, noch nicht. Irgendwann mal baut er Hütten für uns, aber bis dahin gibt es Arbeit zu tun. Aber er ging mit, runter ins Tal. Wo eigentliche gefühlte Not ist, dass mein unmittelbares Problem gelöst wird. Und deshalb kommen wir oft zu Jesus, auch gut so, ist auch okay so. Viele kamen mit Krankheit, mit Not. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist nicht dein eigentliches Problem. Eigentliches Problem ist, du trinkst vom falschen Wasser. Ich gebe dir das lebendige Wasser. Auch hier, die Kirchenväter haben es besser geblickt als wir. Wir sangen mal das Lied neulich bei uns in der Gemeinde, wenn Friede mit Gott. It is well with my soul. Und ich dachte an die Geschichte von Horatio Spafford, ihr kennt es sicher, er hatte seine ganze Familie gerade verloren in diesem Schiffsunglück, als er diese Zeilen, wenn Friede mit Gott, verfasst hat. Und in der zweiten Strophe heißt es, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm, er warf sie weit weg in die Ferne, da, 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 lob den Herrn meine Seele. Er schrieb diese Worte scheinbar kurz nach dem Tod von 4 Töchtern. Und nach einem Großbrand, wo sein ganzes Geschäft in Schutt und Asche gelegt wurde und sein Sohn starb auch in irgendeiner Krankheit. Also das ist so echt ein Hiobsleben. Und dann schreibt er, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm. Ich sage, hä? Er schreibt gar nichts über seine Trauer. Und dann dachte ich, ja, Paul Gerhardt war auch so eine. Ich glaube, er hatte gerade das 5. Kind zu Grab getragen. Für uns unvorstellbar. Ich kenne Leute, die ein Kind verloren haben. Ich hatte selber ein Fehlgeburt, das war schlimm genug. Aber ein 5. Kind trägt er zum Grabe und dann setzt er sich hin in seine Kirche und schreibt die Worte, O Haupt voll Blut und Wunden. Der Blick auf das Kreuz. Ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt. Dahin zu blicken, wo das eigentliche Problem, meine Trennung von Gott, gelöst wurde für Zeit und Ewigkeit. Und in diesem Blick auf das Kreuz ist das lebendige Wasser, ist der Gütesiegel auf mein Leben. Du bist geliebt, bedingungslos geliebt. Das hat's gekostet, um dich zurück an das Herz des Vaters zu bringen, um die Trennwand zu entfernen, den Schuldenberg abzubezahlen, zu tilgen für alle Zeit. Deshalb ist es so fern von unserem unmittelbaren fleischlichen Verlangen und Hunger, Durst, Nähe, Familie, Kinder, Mann, Frau, Geborgenheit, Sicherheit. Das ist eine ganz andere Welt, deshalb müssen wir viel drin lesen, um immer wieder daran zu erinnert werden. Nein, die Migräne ist schlimm, aber mein eigentliches Problem ist schon gelöst worden am Golgotha, wo Christus geschrien hat, es ist vollbracht. Da war es zu Ende mit meiner Vergänglichkeit, mit meiner Sünde, mit meinem mich durchkämpfen, durchmogeln durch dieses schwierige Leben. Und es nimmt den Druck weg. Dass deine Umgebung dich immer glücklich machen muss. Es nimmt den Druck weg, dass die Gemeinde das für mich machen muss und das für mich machen. Und jetzt bin ich sauer, weil der Pastor das nicht gemacht, der Hauskreisleiter das. Das kennt ihr doch alles. Oder der Chef. Wir fangen an zu meckern und zu kritisieren, weil wir versuchen, das falsche Wasser zu trinken. Und dann ist es ein Fass ohne Boden. In der guten alten Zeit hat man dieses Confiteor, dieses Beichtgebet, jede Woche gebetet. In der Liturgie ist es immer noch drin, gell? Ganz krass, ich war in einer anglikanischen Kirche mit meinem Vater und Stiefmutter letztes Jahr und der Pfarrer hat versucht, ein bisschen auf cool zu machen. Und das Confiteor, das Beichtgebet, er hat so gebetet, Herr, falls wir irgendeinen Fehler gemacht haben, wir bereuen das. Ich dachte, Herr, ich habe es ein bisschen anders gelernt. Es war, Herr, wir bedauern unsere mannigfaltigen und gravierenden Sünden. Wir flehen dich an, Kyrie eleison, vergib uns. Früher hat man das jede Woche gebetet, das Sündenbewusstsein. Nicht zerdrückend, nicht verdammend, sondern daran erinnern, woher kommt meine Hilfe? Woher kommt meine Rettung? Woher hole ich meine Identität von Christus und dem, was er für mich getan hat und nicht an meinen Schuften und Tun und Versuchen, für ihn und für andere irgendwas zu tun. Das steckt alles drin in ich kann dir dieses blubbernde, sprudelnde, lebendiges Wasser, ich muss es dir geben, sagt der Herr zu ihr. Das kannst du nicht aus diesem Brunnen holen. Der ist fad. Letztes Jahr habe ich meine Geranien und Hortensien ganz stolz rausgepflanzt in den Garten. Und ich dachte, ich dünge sie. Also habe ich meinen Dünger geholt. Ich gebe ihnen einen guten Start in den Frühling. Sommer war es, Geranien, so am Anfang vom Sommer. Die alle so schön rein in frische Erde. Dünger in die Gießkanne, aufgefüllt mit Wasser. Und ich fand es ein bisschen seltsam, dass es ein bisschen aufgeschäumt hat, mein Dünger. So, und ich dachte, das ist wahrscheinlich eine dieser coolen, modernen Dünger. So, gieße alles und dann kommt ein leicht säuerlicher Geruch hoch von diesem lebendigen Wasser, das ich da ausgegossen habe. Ich rase zurück. Ich habe es immer eilig. Also die schwäbischen Hausfrauen sagen, wie konntest du nur die falsche Flasche nehmen? Also ich mache immer alles in Eile irgendwie. Ich hatte so eine grüne Flasche gegriffen, der genauso aus wie mein Dünger aussah. Nur es war Teppichreiniger. Ganz hochgiftig. Ich hatte meine Geranien und Hortensien mit Teppichreiniger gedüngt. Ich bin ausgerast. Ich habe mich öffentlich entschuldigt im ganzen Garten. Sie alle rausgeholt, nass gespritzt aus dem Schlauch. Und die ganze Nacht bin ich immer wieder rauszugucken, ob sie noch leben. Die Geranien haben es überlebt. Die Hortensien, also Hortensien sind sowieso ein bisschen launisch. Die sehen sowieso oft so aus. Aber ich dachte, ja, das ist so wichtig. Manchmal gießen wir Teppichreiniger auf unsere Seele, anstatt zum lebendigen Wasser zu reichen. Die Frau, wie reagiert sie? Jesus legt den Punkt auf ihre Sünde und sagt, das ist das Problem, die sprechen über Anbetung und absolut beim Thema. Was betest du an? Was betest du an? Und sie will wissen, wo, wie. Er sagt das mit in Geist und Wahrheit. Und dann sagt sie, hä, eigentlich, wer bist du? Und irgendwie dämmert es ihr ein, da war was, Messias. Die Verheißungen kennt sie interessanterweise auch. Sie hat dieses Gefühl in ihr, was Simeon hatte, was Maria, Josef, die Hirten, es kommt einer. Irgendwann, der dieses Wasser anzubieten hat. Irgendwas springt in ihrem Herzen. Könnte es, nein, nicht ich, nein, mit mir redet er doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und eine euphorische Freude steigt in ihr hoch, die du auch heute erleben kannst. Wenn du erkennst, was ich bin gemeint, mit mir redet er, ja, mit dir. Mich nennt er beim Namen, ja. Meine Vergangenheit kennt er, nein, ja, alles. Und begegnet mir trotzdem mit Respekt und Liebe umso mehr, umso mehr. Meine Gedanken kennt er weiß, was ich tue, wenn ich alleine bin, was ich denke, weiß er alles. Und trotzdem bedingungslose Liebe in Geist und Wahrheit, eine Einladung an sie. Trinke jetzt, das ist das Wasser, das du ihn anbetest, ihn erst mit deinem Leben. Ich bin es, der mit dir redet, was für ein kostbarer Satz. Das sagt er zu jedem Einzelnen, der ihn sucht und sein Kommen erwartet und weiß tief drin. Und junge Leute, je bälder du das im Leben weißt, desto besser, dass nur er dich sättigen kann, deine Seele füllen. Wie reagiert sie? Lässt alles fallen und geht raus. Und das ist mein Hauptpunkt, mein letzter Punkt. Zurück, zurück. Wenn die Leute sich aufmachen, irgendwo zurückgehen, müssen wir aufmerken in der Bibel. Ich habe einen Menschen getroffen. Sie geht zurück zu all diesen Leuten, die überhaupt nicht gut auf sie zu sprechen sind. Sie ist völlig angstfrei. Wir haben es gestern gehabt. Elia ging zurück. Hagar ging zurück. Der junge Sohn ging zurück zum Ort seiner Verletzung, seiner Enttäuschung, seine Schuld, seine Sünde. Zurück zum Vater, der eigentlich jedes Recht gehabt hätte, ihn wieder auszustoßen. Du hast Kraft, zurückzugehen, wenn du dieses Wasser getrunken hast. Zurück, um Dinge in Ordnung zu bringen. Zurück, nicht um nach einer neuen Erkenntnis, Trend, Therapie, Theologie, neue Offenbarung, Strategie, Connections, Vision. Was versuchen die Leute alle, um heil zu werden? Zurück mit Jesus Christus, lebendig in deinem Herzen, seinen Blick in deine Seele. Das ist das, was dich aufrechten Schrittes, mit aufrechtem Gang zurück in die Welt, zurück im Montagmorgen, zurück in die Situation, vor der du Angst hast heute, in die Verwandtschaft, in die Nachbarschaft, in die Arbeitsstelle, zu den Kindern, die dir nur Hass mit Hass und Verachtung begegnen. Du kannst dem Leben in die Augen blicken, wenn du den Messias in die Augen geblickt hast. Die Emmaus-Jünger gingen zurück nach Jerusalem. Ihr Herz hat gebrannt, nachdem sie schleppenden Fußes und dann Jesus begegnet sind. Hat unser Herz nicht in uns gebrannt? Naomi ging zurück nach Bethlehem. Maria ging zurück zu den Jüngern. Hat den Gärtner, ich dachte, er sei der Gärtner, es war Jesus. Schwester Therese von Avila hat gesagt, wenn du Gott suchst, such ihn bei den Kochtöpfen. Ladung an das reich gedeckte Tisch. Jesus mit dem Eimer, mit dem Waschlappen haben wir gestern gehabt, mit der Schürze. Jesus mit dem Bratpfanne bei den Jüngern. Jesus hier mit dem lebendigen Wasser, das er anbietet. Jakob hat gesagt, der Herr war hier und ich merkte das nicht, nachdem er Gott begegnet war im Alten Testament. Manchmal merken wir das nicht oder erst nachher. Er war hier und das ist alles, was ich wissen muss. Was bedeutet es für dich, zurück in die Herausforderungen, in die Probleme hinein, aber die Seele blubbernd und sprudelnd mit einem lebendigen Wasser, das dir Zuversicht gibt. Ich bin nicht allein. Ich habe hier sowieso keine bleibende Stadt. Ich sitze auf einem gepackten Koffer, muss bereit sein, jede Zeit zu ihm zu gehen. Aber solange ich hier bin, ich bin ein Pilgerin auf Zeit. Ich lebe in einem Mietkörper. Das gehört mir nicht. Ich habe Begabungen, Talente wie auch ihr. Die gehören euch nicht. Die sind seine, ausgeliehen für ein paar Jahre. Zum Bau seines Reiches, zum Dienst in seiner Gemeinde. Und zur Verkündigung, sie geht zurück. Wie geht sie zurück? Sagt sie, oh, so ein Zwang und so ein Druck, Mann, er hat Sünde. Er hat mich zur Buße gerufen. Wie kann er nur? Wie kann er nur so unverschämt mich auf meine Männergeschichten ansprechen? Nee, sie rennt. Sie lässt ihren Krug fallen. Du findest nie in der Bibel, dass die Bloßstellung von Sünde Druck oder Zwang oder Unverschämtheit ist. Es ist der Befreiungsschlag, der Inbegriff von Befreiung. Dieser Mann hat mir alles gesagt, strahlt sie. Hä? Wie viele Männergeschichte waren das? Wie viele Blamagen? Und du strahlst? Ja, endlich mal einer, der mit mir Klartext redet. Endlich kann ich ehrlich sein. Endlich kann ich alles ans Licht bringen. Endlich habe ich die Kraft, anders zu leben. Sie sprudelt, sie schwärmt. Warum werden wir so langweilig, je älter wir werden als Christen? Bist du sprudeliger jetzt wie am Anfang? Ich lade dich ein, die erste Liebe wieder zu entdecken. Bist du begeisterter über Gemeinde und Reich Gottes? Über Verkündigung wie am Anfang? Dann suche bei ihm. Lass die Bude rocken mit diesem sprudelnden Liebe Gottes. Jugendliche, weil so viele hier sind, ich sage euch einfach, hängt euch an Christen. Triff diese Entscheidung, bevor du 5 Männer- oder Frauengeschichte hinter dir hast. Ich sage nur so ein kleiner Tipp. In einer Gemeinde, ich meine, viele sitzen am Mischpult, viele sind bei den Rangers. Ich möchte einfach ein Lobwort sagen, wie sehr das mich ermutigt. Heutzutage als Jugendlichen, als Kinder, Eltern können weghören kurz, wenn sie wollen, du lernst Kompetenzen, für die viele Leute inzwischen viel Geld ausgeben. Mein Sohn hat ein Bewerbungsgespräch, er hat Bauingenieur studiert, sein erstes Bewerbungsgespräch bei einer ganz tollen Firma. Die haben ihn nichts gefragt über seine Fachkompetenz. Sie haben ihn eine halbe Stunde lang, wollte sie wissen, wie er ein Lobpreisteam leitet. Stellt euch das vor. Warum? Bauingenieurfirma wollten wissen, wie er Jugendgottesdienste macht. Die wollten ein Teamleiter. Die wollten jemanden, der ein Team machen kann. Meine Tochter ist Diplomatin beim Auswärtigen Amt. Sie hat so ein rigoröses Auswahlprogramm durchmachen müssen. Und es war ein ganzes Wochenende und sie war in dieser letzten Auswahl. Und so eine Psychodame hat sie 2 Stunden lang gelocht. Psychologin, sorry. Und großer Respekt davor. Ich habe gesagt, ja, was hat sie dich gefragt? Und die erste Frage war, Frau Vollkommer, Sie sind so zierlich und so hübsch und so harmlos. wie wollen sie es aufnehmen mit Präsidenten und Presse und Terroristen und Auswärtigen Amt und so weiter. Ich habe gesagt, ja, was hast du ihr gesagt? Und sie sieht tatsächlich 10 Jahre jünger aus, wie sie ist, meine Debbie. Sie hat gesagt, ich finde es von großem Vorteil, weil die Menschen wissen nicht, wie gefährlich ich sein kann. Ich dachte, Hilfe, sie werden sie wohl auch nehmen. Und sie hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, wo hast du sowas gelernt in der Jugend, in der Gemeinde? Furchtlosigkeit, auf der Bühne stehen, Lobpreis leiten, Rangers, übernachten im Schnee, habt ihr das schon mal gemacht? Bundeshike, ausharren, hungrig sein und nicht essen können und deine letzte Wurst mit jemandem teilen können. Wo lernt man das sonst heute? Nirgendwo. Das sind die Kompetenzen, ich sage das als Lehrerin in der Realschule, die Kontakt hat zu Berufsauswahl und so weiter. Das sind die Kompetenzen, die die Manager suchen heutzutage, nur als Geheimtipp. Die kriegt ihr alle gratis hier in diesen Räumen. Und Jugendabende, ich glaube, mittwochs habt ihr Rangers, freitags Jugendabend, sonntags Gottesdienst. Lass nichts davon ausfallen, liebe Jugendliche. Sei auf der Matte jeden Tag, frag den Pastor nachher, was kann ich sonst machen hier? Gehe müde ins Bett abends, Internet aus, Handy aus, diene dem Herrn. Und ich sage euch, ihr habt einen Marktwert auch für dieses Leben. Klingt sehr, sehr praktisch und pragmatisch, was ich sage, aber es ist wahr. Wir werden ein Segen sein als Gemeinden. Es gibt Marktlücken, die sich auftun in einer gottlosen Gesellschaft, wo christliche Jugendliche, die ordentlich erzogen sind, die die Hand geben können, die Bitte und Danke sagen können, und das lernen viele nicht heutzutage, die werden auffallen. Wow, so ein netter junger Mann. Und ich bringe meinen bei, wie man eine Krawatte anzieht für einen Auftritt, wie man so nett aussieht auf der Bühne und alles. Das lernt man sonst nicht. Und jetzt muss ich wirklich aufhören. Das war irgendein gesamter Punkt am Ende. Nur nebenher, weil so viele Jugendliche und Familie hier sind. Wir haben so eine Chance miteinander heutzutage, eine Alternativkultur zu bauen, miteinander als Familien. Heute schaffst du es nicht alleine als Christ. Vor allem, wenn du Kinder hast. Das ist die Reize draußen auf der Welt. Die Gesellschaft ist nicht mehr eine Unterstützung für uns als christliche Familien, sondern klebt zusammen und geht diesen Weg miteinander. Wir haben gerade bei uns eine Hochzeit gehabt, wo das Mädel in die Gemeinde geboren wurde, jemand aus der Gemeinde geheiratet hat, gewinnt Jugendliche, setzt alles dran, dass diese Bude voll wird, dass ihr schnell wieder erweitern müsst, dass eure Kinder irgendjemand finden zum Heiraten später. Ich denke immer als Mutter, dass wir die richtigen Beziehungen haben, früh im Leben, die Zeit geht schnell vorbei, denkt frühzeitig dran, liebe Eltern, und setzt alles dran, dass eure Kinder guten Grund haben, ihr Glück nicht in den Diskos zu suchen, weil es hier viel mehr Spaß macht. Und bei den Rangers und irgendwann auf dem Weg begegnen sie auch dem Messias. So läuft es immer wieder. Und wenn dein Kind nicht mitmacht, wenn du diese Trauer trägst, dass dein Kind nichts wissen will, nicht verzweifeln, nicht verzagen. Das heißt nicht, dass du ein Versager bist. Ganz im Gegenteil. Das Kind hat das Recht, selber zu entscheiden. Aber setzt du alles dran, dass es gute Gründe hat, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn die Zeit kommt. Und das Ende, it's never over till it's over. Es gibt so viele, die später zurückkommen, wenn sie eigene Kinder haben. Lebe du feurig für Jesus, das ist das beste, ansteckendste Zeugnis. Ansteckend, unwiderstehlich, mit Jesus unterwegs, auch nach 30, 40 Jahren, auch wenn du Oma und Opa bist. Denn wir verkaufen keine Ideologie, wir bieten einen Rettungsweg an als Christen. Wir sind nicht in der Konkurrenz mit anderen Lebensentwürfen. Wir maßen uns an, Jesus Christus, Weg, Wahrheit und Leben zu verkündigen. Und was für ein Weg. Mission in der Bibel war nicht das für die Experten, die es drauf haben, die es schwätzen können, die Traktate verteilen können. Mission war die ganze Gemeinde. Finde deine sprudelige Sprache. Vielleicht bist du nicht so ein viel Schwätzer oder hast nicht die Argumente drauf oder das Bibelwissen macht nichts. Fang an, ein Kärtchen zu schreiben, Kuchen zu backen, jemand zum nächsten Event, ihr habt so viele hier, was läuft, Kinder mit zu den Rangers zu bringen. Fang irgendwo an, wo du stehst, Kärtchen zu schreiben, jemand seinen Geburtstag zu denken, zu helfen irgendwo, wo Hilfe nötig ist. Irgendwo anfangen. Ein kleiner nächster Schritt zu sagen, Herr, ich melde mich zum Dienst. Tut mir leid, dass ich so träge war. Tut mir leid für all dem Selbstmitleid und Vorteil für mich suchen. ich melde mich, dir gehört diesen Körper, dir gehört dieses Leben, alles, was mir in die Hand gelegt wurde, ich gebe es dir zurück. Und jetzt setz das in Brand für dich. Mach was drauf. Bau dein Haus damit, segne andere damit. Lass diese Welt ein besserer Ort sein, als ich ihn vorgefunden habe. Mein kleines Umfeld, meine Nachbarschaft, meine Gemeinde, mein Hauskreis, mein Ranges, meine Kinderarbeit, egal was, dass dein Duft hier verbreitet wird und andere hier reinholt und in die anderen Gemeinden, wo Jesus Christus verkündigt wird. Ich möchte schließen mit einem Lied, das vielleicht einige kennen, einfach als Gebet und als Segen für diese wunderbare Menschen hier in dieser Gemeinde, für diese wunderbare, ermutigende Arbeit, dass der Herr euch wirklich weiterhin zunehmend segnet und Zuwachs schenkt und junge Menschen und Kinder, das ist so ein kostbarer Schatz. Bewahre ihn, bau ihn aus, freu dich über ihn, sei stolz auf ihn im richtigen Sinne und führt ein Leben, das Jesus verherrlicht, dass Menschen sehen, ich bin am Brunnen gewesen und ich bin Jesus begegnet und ich werde nie wieder der gleiche sein. In deine Hand gebe ich mich hin.